Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Herzlich willkommen zum Politik-Podcast, Folge Nummer 94 ist es schon. Im Studio hier sitzen Panayotis Gavrilis, das bin ich, und neben mir gegenüber sitzt...
Hier sitzt Theo Gers, hallo an die Runde.
Und am Ende der Leitung ist uns zugeschaltet Manfred Götzke aus unserem Landesstudio, der sich aber jetzt im Kölner Funkhaus befindet. Moin.
Moin, hallo.
Ja, wir wollen über ein Thema reden, das, wie ich finde, doch wahnsinnig wichtig ist und zur sozialen Frage von den politischen Akteuren erklärt wurde und vielleicht auch etwas zu kurz gekommen ist in den vergangenen Monaten. Wir haben lange nicht mehr drüber gesprochen. Die Wohnpolitik. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in privaten Gesprächen, da geht es relativ schnell um dieses Thema, weil entweder jemand sucht selbst eine Wohnung oder kennt jemanden, der eine Wohnung sucht oder ein Zimmer. Wir hatten diese Woche im Kabinett, da wurde beschlossen, dass das Wohngeld erhöht wird und dynamisiert wird. Also alle 2 Jahre soll es angepasst werden an die Mietentwicklung. Die Koalition ist da sehr ambitioniert. Es gibt verschiedene Programme, die will in dieser Legislaturperiode dafür sorgen, dass 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen. Also bauen, 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 hört man da von Horst Seehofer, dem Bau- und Innenminister. Theo, du hast dich diese Woche mit der Steuerschätzung befasst. Es kommt immer die Forderung, wir müssen mehr für den sozialen Wohnraum, für sozial geförderte Wohnungen ausgeben. Aktuell sind es 1,5 Milliarden für 2019. Ist da noch Kapazität drin? Kann man da ein bisschen mehr Geld ausgeben für?
Ich fürchte nein. Wenn ich mir das so alles angucke und mir auch diese Woche so antue, was da eigentlich heute oder beziehungsweise gestern uns präsentiert worden ist mit der Steuerschätzung, da muss man eigentlich sagen, dass egal, ob du Wohnungen bauen willst oder sonst irgendwelche Ausgabenpläne in dieser Regierung hast, das sieht ziemlich mau aus. Und zwar nicht nur für die Dinge, für die eh noch, ich sag mal, eher noch in der Pipeline waren. Also ich sag mal jetzt Beispiele, mehr Geld für die Bundeswehr oder solche Sachen oder Steuerreform oder Soli abschaffen für alle oder was auch immer oder eben auch Grundrente bei der SPD. Nein, es wird jetzt auch eng für die Dinge, von denen man eigentlich gedacht hat, das ist eigentlich gegessen. Diese Projekte sind durchfinanziert bis zum Ende der Legislaturperiode. Es gibt ja so bestimmte Projekte, die sich Union und SPD vorgenommen hatten in den Koalitionsgesprächen, wo sie gesagt haben, das sind unsere prioritären Maßnahmen und dafür ist auf jeden Fall Geld da, komme was da wolle. Und plötzlich stellen wir fest, seit Donnerstag, seit gestern, ist nicht genug Geld da. Es fehlen 10,5 Milliarden für alles Mögliche. Und die müssen wir erstmal wieder reinholen.
Wird denn da zum Beispiel das Baukindergeld, ist ja auch ein Teil der Wohnungs- und Baupolitik der Bundesregierung, wird da darüber diskutiert, dass man sagt, das ist vielleicht doch zu teuer? Ich glaube, es sind so um die 10 Milliarden veranschlagt für den kompletten Förderzeitraum. Oder sagt man, nee, das fassen wir gar nicht erst an?
Also ich glaube, der ein oder andere bekommt da so langsam kalte Füße beim Baukindergeld, weil es ist ja jedem, der irgendwie ein bisschen Ahnung hat von Geld und Haushalten, klar, dass das eigentlich eine Subvention ist, die eigentlich überhaupt nichts bringt. Es wird eigentlich so gut wie keine Wohnung neu gebaut, das meiste Geld geht in den Kauf von Gebrauchtimmobilien und lindert somit die Wohnungsnot nicht. Und dann geht jetzt dem
einen... Ja, vor allem die Leute, die eh schon Geld haben und sich was bauen können. Also da ja, genau, hört man ja so Geschichten von Leuten, ja, dann können wir uns noch den Pool dazu leisten, den Whirlpool vom Baukindergeld. Also
ja, es gibt auch den Bauunternehmer, der sagt, aha, wie viel die Familie hat 3 Kinder, dann hat sie also nächstes Jahr, hat sie also pro Jahr 6.000 Euro mehr Baukindergeld zur Verfügung und das 10 Jahre lang. Das lohnt sich ja schon.
Wobei, ne? Ich war jetzt, am Mittwoch war ich bei Horst Seehofer, Bauminister, auch übrigens für Bau zuständig und war auch das Thema, das Wohngeld wurde erhöht, da gab es eine Pressekonferenz und dann hieß es auch, Baukindergeld, ein Riesenerfolg. Tatsächlich, wenn man sich das mal anguckt, 80.000 Anträge in den ersten 6 Monaten, aber das muss man auch sagen, fast 90% der Anträge waren für den Erwerb von Bestandsimmobilien, also neu gebaut wird da nicht wirklich.
Ja, es ist ja kein Anreiz, irgendwie zu bauen oder zu kaufen. Also dafür ist die Summe ja zu gering. Das ist ja nett, das kann man mitnehmen, das Geld, wenn man eh schon vorhat zu bauen. Das ist ja typische Mitnahmeeffekt. Da haben ja viele Experten gesagt, dass das eingeführt wurde.
Aber dann, warum streicht man das nicht? Weil man muss dazu stehen, man hat es versprochen,
Theo? Nee, ich denke mal, das...
Oder Money?
Das ist ja so, ja, das ist Klientelpolitik der CSU, ne? Also es ist nicht Häuslebauer im Süden und Häuslekäufer im Süden, die dort gefördert werden durch relativ hohe Summen, die das Problem natürlich überhaupt nicht lindern. Es wird als soziale Wohnungspolitik verkauft, aber es ist ja genau das Gegenteil davon. Also das Geld könnte man sicher sinnvoller ausgeben.
Sehe ich genauso, Manfred. Und ich sehe es aber auch so, dass man von dieser Nummer nicht wieder runterkommt. Das ist so ein Herzensanliegen der CSU gewesen, so ähnlich wie die Mütterrente, um mal ein anderes Beispiel zu nennen. Und da komme, was da wolle, da können die Finanznöte jetzt noch so groß werden. Da kann man sich noch so sehr jetzt mit geballter Faust der CDU und der CSU gegenübersetzen, zum Beispiel als SPD-Politiker und sagen, warum haben wir das Geld fürs Baukindergeld verbraten? Jetzt könnten wir es für viel sinnvollere Dinge verwenden. Das Geld ist futsch. Und das ist jetzt auch dann müßig, drüber nachzudenken. Das ist vergossene Milch.
Manni, du hast viele Reportagen gemacht hier. Du bist hier angegliedert an das Landesstudio Berlin und da war ja in den letzten Wochen und Monaten ja ganz viel los rund um das Thema Enteignung. Du hast mit vielen Leuten gesprochen, Stichwort Deutsche Wohnen enteignen. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie hast du das mitbekommen? Was haben dir die Leute erzählt, wenn es um das Thema Wohnen geht?
Ja, vor allem Leute, die ja Mieter der Deutschen Wohnen oder auch der anderen großen Baufirmen, Immobilienfirmen in Berlin sind, die sind wütend und die für die ist die Deutsche Wohnen und auch die anderen, das sind keine Vermieter für viele Leute, das sind halt Gegner und das sind Bedrohungsszenarien. Also viele Leute haben ganz konkret Angst, dass sie rausmodernisiert werden, verdrängt werden aus ihren Wohnungen. Ich war vor allem in einem Haus in Kreuzberg mehrfach zu Gast gewesen, habe mit Mietern gesprochen, die so eine Modernisierungsankündigung bekommen haben. Also man muss dazu sagen, wenn ein Haus irgendwie sanierungsbedürftig ist, dann muss das der Vermieter, der Immobilienbesitzer sanieren und auch bezahlen. Geht es um eine Modernisierung, zahlt der Mieter über die sogenannte Modernisierungsumlage jedes Jahr 8% oder maximal 8% der Modernisierungskosten, und zwar nicht bis das abgegolten ist, sondern solange er da wohnt. So, und das ist halt bei diesen Mietern jetzt konkret in der Lobeckstraße, wo ich häufiger unterwegs war, würde das eine Mieterhöhung um 250 bis 350 Euro bedeuten. Bei Leuten, die noch relativ geringe Mieten haben. So. Aber die müssten da weg. Ich habe halt mit Leuten gesprochen, die eine war Krankenschwester, arbeitet Fulltime als Krankenschwester, hat noch einen zusätzlichen Job, um sich das Leben dort leisten zu können, und die müsste raus. Und die war halt völlig am Ende. Die hat gesagt, ich muss jetzt möglicherweise mit 56 Jahren zum ersten Mal ein WG-Zimmer ziehen, weil ich mir das Wohnen hier nicht mehr leisten kann. Ein Hausmeister war dabei, verdient 1.300 Euro und zahlt jetzt schon 650 Euro für Miete. Mit der Erhöhung wäre er bei 850 Euro. Seine Frau ist schwer krank, die kann nicht arbeiten. Und er weiß halt nicht, wie er damit umgehen soll. Also die Leute sind total verzweifelt, haben Angst, dass sie aus ihren Kiezen verdrängt werden. Und sie wissen ja auch, sie werden halt so leicht auch nichts mehr finden in Berlin. Also
glaubst du, das hat den sozialen Sprengstoff?
Ja, natürlich, natürlich. Und das sind halt immer mehr Leute, die halt schon lange in Berlin wohnen und die jetzt von Verdrängung, von Modernisierung, also man spricht wirklich ja von rausmodernisieren mittlerweile in Berlin, betroffen sind und davon ganz konkret Angst haben. Und die wissen ja, wo sollen wir noch hinziehen? Wo finde ich eine Wohnung, wenn ich irgendwie 1.500, 2.000 Euro verdiene in Berlin? Selbst in Marzahn und in Hellersdorf, was ja bekanntlich jetzt nicht so die tollsten Stadtteile sind, ohne den Marzahnern da jetzt zu nahe treten zu wollen, findet man keine Wohnung mehr, weil jetzt alles dorthin drängt, weil da noch relativ günstige Wohnungen manchmal zu finden sind. Also ich würde schon sagen, es ist die soziale Frage schlechthin momentan, klar.
Was sagen die Leute, wenn es darum geht, was sie fordern von der Politik? Also jetzt gibt es diese Enteignungs-, also die Forderung, dass man eben diese Unternehmen enteignet oder vergesellschaftet, eigentlich eher korrekter gesagt. Was für eine Erwartung hat man da vielleicht auch an die Bundespolitik? Hörst du da von Landesebene Stimmen oder ist denen das egal, weil sie das Gefühl haben, das wird nicht ernst genug genommen, möglicherweise?
Naja, das ist ja das Enteignungsvolksbegehren, das würde ja auf Landesebene sozusagen stattfinden und da gibt es ja Mehrheiten für. Also heute kam nochmal eine aktuelle Umfrage, gestern kam nochmal eine aktuelle Umfrage im Tagesspiegel. Da sind 46% der Berliner dafür und 43% der Berliner dagegen. Also das ist auf jeden Fall ein Mehrheitsthema. Und die Leute zum Beispiel bei den großen Mietendemos, die sind alle ganz klar für diese Enteignung oder Vergesellschaftung gegen eine Entschädigung. Also die Forderungen sind da, dass man das tut. Andere sagen, okay, das ist vielleicht ein zu krasses Mittel. Man sollte vielleicht versuchen, möglichst viele Wohnungen zurückzukaufen, die man ja damals verscherbelt hat.
Aber wobei, man kauft sie ja teuer wieder zurück. Das ist ja das Absurde an der ganzen Geschichte.
Das
auch gerade die Linke zum Beispiel damals ja auch hier in Berlin an der Regierung gesagt hat, so wir privatisieren alles, verkaufen das. Und jetzt später sind die Grundstücke oder die Wohnungen wesentlich mehr wert und man kauft es teuer zurück.
Man muss sich diese Zahlen nochmal vor Augen führen. 2004 wurden 51.000 Wohnungen verkauft aus landeseigenen Wohnungsgesellschaften an verschiedene Investoren. Am Ende ist das alles an die Deutsche Wohnen gegangen. Die wurden für 8.000 Euro pro Wohnung verscherbelt und jetzt sind die Dinger 130.000, 135.000 Euro im Schnitt wert.
Jede?
Ja, jede. Ich hätte damals auch gerne die eine oder andere gekauft.
Du hättest aber nicht für 8.000 bekommen, ne?
Nee, eben, genau. Das ist der Punkt.
Wobei auch damals natürlich, klar, also wir haben auch einen deutlichen Anstieg an Zuzug. Also gerade in den letzten 10 Jahren sind ja wesentlich mehr Leute wollen in die urbanen Räume rein. Das ist ja auch das grundlegende Problem. Und vielleicht ist das auch eine Brücke dazu, zu dem Wohnungsbautag. Da war ich gestern, der hat in Berlin stattgefunden. Da sind unterschiedliche Immobilienverbände, aus der Immobilienwirtschaft, aber auch der Deutsche Mieterbund, teilweise unterschiedliche Interessen, die sich aber dann doch einigen können und sagen, wir brauchen mehr Wohnungen. Da gab es jetzt eine aktuelle Prognosestudie, die sagt, die Bundesregierung hinkt total hinterher. Also dieses Ziel, 1,5 Millionen Wohnungen zu bauen, das ist unrealistisch. Ja, also um eine Zahl zu nennen, was Sozialwohnungen angeht, 80.000 sind nötig, sagen eben diese Verbände. Und es werden aktuell gerade so 25.000 bis 26.000 gebaut. Man muss dazu sagen, finde ich auch aus der Perspektive die Bundesregierung, ich glaube schon, dass sie das Problem erkannt hat.
Ja, sie haben auch Geld reingesteckt, so ist es nicht. Eigentlich wäre der soziale Wohnungsbau, glaube ich, vor 1 oder 2 Jahren ganz zu Ende gewesen, wenn man das Grundgesetz nicht geändert hätte. So, insofern hat man da schon reagiert. Aber das ist natürlich jetzt, das Ganze wieder hochzufahren, wenn man das jahrelang runtergefahren hat, diesen sozialen Wohnungsbau, weil auch viele Leute gedacht haben, der Wohnungsmarkt ist gesättigt, und brauchen nicht mehr zu bauen.
Bevölkerung schrumpft.
Ja, genau. Da kriegst du natürlich nicht so schnell das Ruder rumgerissen. Aber das Zweite ist natürlich, und da würde mich auch mal interessieren, Manni, was du da rausbekommen hast. Wenn du jetzt sagst, die Wohnung, die vorher für 8.000 Euro verscherbelt worden ist, vor 15 Jahren, sagen wir mal, die ist jetzt 120.000, 130.000 wert, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf behalten habe. Dann kann ich mir ja ausrechnen, was es kosten würde, 51.000 Wohnungen mal eben für diese schlappen 120.000, 30.000 pro Stück wieder zurückzukaufen.
Genau, das sind 7 Milliarden.
Ja, so jetzt ist meine Frage, wenn wir jetzt über Steuerschätzung jetzt diese Woche gesprochen haben, dann gucken wir natürlich in Berlin, ich auch, gebe ich zu, erstmal darauf, wie rappelt es im Kontor beim Bund, um es mal so zu sagen. Mhm. Aber es rappelt natürlich auch in Berlin, beim Land, in allen anderen Bundesländern im Kontor. Ich habe jetzt nicht genau nachgehalten, ob schon die Zahlen für das Land Berlin vorliegen, aber mehr werden die auch nicht haben an Steuern. So, jetzt würde mich mal interessieren, was hast du da rausgekriegt? Was denken sich denn die Leute, woher denn dieses Geld für den Rückkauf von Wohnungen kommen soll? Und dann ist die zweite Frage, wenn der Rückkauf von Wohnungen vonstatten gegangen sein sollte, wohlgemerkt konjunktiv, frage ich mich, wer garantiert denn dann, dass dann das Land Berlin als neuer Eigentümer oder wer auch immer dann eben die Mieten entsprechend niedrig hielt? Soll das dann so wie in Wien laufen, nach dem Motto, der Stadt gehört's und die Stadt macht daraus dann so eine Art Non-Profit-Unternehmen?
So stellen sich das ja einige Politiker in Berlin durchaus vor. Also an vorderster Front Florian Schmidt, der ist Baustadtrat in Kreuzberg-Friedrichshain.
Das ist der Grüne, der immer die Häuser aufkauft.
Genau,
mit so einer Art Vorkaufsrecht.
Mit dem Vorkaufsrecht. Und der sagt, ja, wir müssen das peu à peu machen. Wir können das jetzt auch nicht in den nächsten 5 Jahren machen, sondern perspektivisch gesehen wollen wir von 25% in öffentlicher Hand wieder auf sowas kommen wie 40, 45, 50 und dann ist man bei so einem Level wie Wien. Und er sagt aber auch, man muss das ja nicht komplett aus Haushaltsmitteln zurückkaufen. Es gibt ja auch Mieteinnahmen, man kann Kredite aufnehmen, pipapo. Und dann wird das wohl gar nicht so teuer, sagt er. Natürlich ist das Geld in Berlin auch, ist auch nicht so viel Geld in Berlin da, ist auch begrenzt. Aber in der Koalition ist man sich einig, dass man das machen will. Also dass man zumindest in diese Richtung gehen will. Also Rückkauf, Vorkaufsrecht wahrnehmen, die landeseigenen Wohnungen bevorteilen. Das ist schon so die Strategie, aber das wird natürlich lange dauern. Und das ist teuer, das ist völlig klar. Also die Steuerzahler von heute, die begleichen jetzt die Fehler oder müssen für die Fehler bezahlen, die man vor 15 Jahren gemacht hat.
Das aber auch so. Landeseigene Wohnungen, ich weiß nicht, ich habe mal geguckt, also jetzt hier in Berlin, die sind jetzt auch nicht wesentlich günstiger. Also da werden auch neu gebaute landeseigene Wohnungen von den Unternehmen, weiß nicht, das sind dann 80, 90 Quadratmeter, die kosten 1.100 Euro kalt, um das mal konkret zu benennen. Da denke ich mir auch so, wow, okay, das ist wahnsinnig viel Geld für eine mittelständische Familie und dann noch eher am Stadtrand. Also weiß nicht, also ich finde das teilweise,
ja. Ja, das Problem ist ja hier, die bei den landeseigenen Wohnungen, wenn die neu gebaut werden, ist die Hälfte, 50% sind Sozialwohnungen und 50% werden ganz normal vermietet. Und da ist das Problem, da ist man dann auch irgendwie mittlerweile bei 10 Euro pro Quadratmeter am Stadtrand und da stehen so ein paar auch tatsächlich leer. Also man bräuchte halt irgendwie auch noch so ein Mittel für Leute, die jetzt ja nicht so einen Wohnberechtigungsschein haben, also eine Sozialwohnung bekommen, so ein bisschen darüber sind, die haben halt vor allem Probleme. Also Leute mit einem Durchschnittsgehalt oder so, die halt so ein bisschen über dieser ganzen Sozialwohnungsgeschichte sind, für die ist es halt sehr schwer, eine Wohnung zu kriegen momentan. Ja, das ist ein Problem.
Ein anderes Thema, was die Bundesregierung da angehen will, ich habe gestern noch mit dem parlamentarischen Staatssekretär Marco Wanderwitz gesprochen, der ist für den Bereich Bau im Innenministerium zuständig. Der sagte auch, also der leitet die Baulandkommission, das ist finde ich absolut ein wichtiges Thema, weil alle sagen immer bauen, bauen, bauen. Ja, herzlichen Glückwunsch, aber das Bauland ist eben sehr, sehr teuer. Diese Prognostudie, die ich erwähnt habe, die sagt, dass die Baulandpreise in den A- und B-Städten hat sich verdoppelt. Also A-Städte sind zum Beispiel Städte wie München, B eher so Uni-Städte wie Darmstadt oder Münster. Und da will man halt im Juli dann auch Ergebnisse präsentieren. Nur hieß es auch da von einem Mitglied dieser Kommission, es gab schon mal eine Baulandkommission. Da hat man auch darüber gesprochen, wie man eben dieses Bauland günstiger bekommen kann, wie man an vielleicht verschiedenen Verordnungen schrauben kann. Der sagte, da ist auch nichts passiert. Also ich bin gespannt, im Juli sollen da Ergebnisse kommen und dann auch wieder, also es ist wieder eine Kommission gebildet worden, dann will man darüber sprechen und dann, bis das umgesetzt wird. Ich weiß nicht, das ist eben die Frage bei diesen ganzen Maßnahmen. Wir haben eine Mini-Verschärfung der Mietpreisbremse seit Anfang des Jahres. Wir haben die Sonder-AFA, diese Sonderabschreibungsmöglichkeit bei Neubau, die hängt im Bundesrat fest, weil die Grünen sich wohl dagegen wehren. Die ist dann auch nur befristet bis 2021. Ich weiß eben nicht, wann diese Maßnahmen tatsächlich wirken sollen.
Ja, es gibt ja noch eine andere Maßnahme, die ja im Spiel ist, der Mietendeckel, den die SPD in Berlin will. Also quasi, ja, manche sagen, das ist halt eine sanftere Form der Enteignung, weil natürlich den Vermietern da so ein bisschen was weggenommen wird. Das wird ja auch sehr, sehr breit diskutiert und in München gibt es ein Volksbegehren auch für einen Mietendeckel. Da will man halt sagen, okay, man deckelt halt die Mieten auf Summe 7, 8, 9 Euro pro Quadratmeter. Das könnte relativ schnell wirken. Aber das wird natürlich auf Bundesebene mit der CDU nicht möglich sein. Also da hofft man in den Ländern, also in Berlin, hofft man darauf, dass man das auf Landesebene machen kann. Da gibt es Gutachten, die sprechen dafür, andere sprechen dagegen. Aber das könnte man relativ schnell umsetzen.
Also Andrea Nahles war gestern auch bei diesem Wohnungsbautag. Sie kam ein paar Stunden zu spät. Irgendwie war noch in Rumänien, hieß es, und ist dann spät eingeflogen. Und ich habe sie dann genau darauf angesprochen, habe gesagt, weil das war mal ihr Programm. Mit Thorsten Schäfer-Gümbel haben sie es damals zum hessischen Wahlkampf so einen 12-Punkte-Plan aufgeschrieben, weil sie gesagt haben, Wohnpolitik ist das Thema. Und da hieß es, die SPD will einen Mietenstopp, einen Mieterhöhungsstopp, aber auch da ist es nicht klar. Wie willst du das festlegen? Also einmal sozusagen, also politisch das durchzubringen, absolut schwierig bei der Konstellation, die wir gerade haben. Und dann auch juristisch, also angenommen, du sagst, wir frieren jetzt alle Mieten ein oder wir sagen, wir erhöhen die maximal eine Mieterhöhung ist maximal 2% pro Jahr möglich. So, was würde jetzt passieren, wenn ab nächstem Jahr nur eine Erhöhung um 2% möglich wäre? Dann sagen Experten, naja, dann schrauben wir sie jetzt eben alle hoch, die Mieten. Also das würde ein absolut, also da gibt es auch die Kritik, dass es zu einem Chaos führen könnte und zu einer rasanten Steigerung der Mieten. Also dieser Vorschlag klingt irgendwie ganz nett und in der Theorie würde vielleicht helfen, dass man sagt, okay, das ist die erste Möglichkeit, weil man Leuten in Bestandsmietsverhältnissen da eben unterstützt. Aber ich bin mir nicht...
Das, was du ja jetzt sagst, das sind für mich alles, ich sag mal, jetzt hole ich mal so ein bisschen den Ökonomen raus, das sind für mich alles irgendwie so klassische Beispiele dafür, dass Politiker, die irgendwo ökonomische Realitäten, Preise irgendwie falsch einschätzen, vernachlässigen, irgendwann früher oder später vor die Pumpe laufen. Du kannst, Stichwort Mieten deckeln, wirst du das Problem nicht lösen, dass Wohnungen fehlen. Mit der Verstaatlichung, sage ich jetzt mal, wirst du auch keine einzige Wohnung mehr bauen. Du wirst möglicherweise sogar, das ist ja auch ein Argument, Leute, die theoretisch noch bauen würden, eher davon abhalten nach dem Motto, na und dann wird es mir hinterher weggenommen. Ich meine, das sind sehr sensible Felder, auf denen sich da auch Politiker gerade hier in Berlin bewegen, finde ich. Ich will jetzt hier nicht das Wort reden, dass hier der unbegrenzte Mietenwahnsinn weitergehen soll, aber...
Ralf Brinkhaus hat gestern gesagt bei der Veranstaltung, der Markt richtet das schon.
Ja, hat er ja nicht bislang. Das ist ja das Problem. Ja, also wir haben den Markt verlassen die letzten Jahre und gemerkt, es funktioniert nicht. Es geht immer weiter nach oben. Es wird nicht ausreichend gebaut. Es wird vor allem nicht da gebaut. Es wird ja gebaut in Deutschland. Irgendwo in der Pampa bauen sich Leute Einfamilienhäuser hin. Aber da, wo gebaut werden muss, wird eben nicht ausreichend gebaut. Also der Markt funktioniert. Es gibt ja hier ein eindeutiges Marktversagen. Und da muss man ja schon gucken, was man da als Politik machen kann. Und noch zum Stichpunkt Neubauen, das ist natürlich in Metropolen auch so ein Problem. Also du kannst nicht nur neu bauen. Also die Flächen in Berlin und in anderen Großstädten, Köln kann man ja auch nennen, sind ja absolut begrenzt. Wo will man da bauen? Man kann nur außerhalb bauen. Und dann hat man irgendwann so Situationen wie in Paris oder in anderen europäischen Städten, wo halt die Leute, die es sich leisten können, irgendwo in der Innenstadt, und mit Innenstadt meine ich jetzt in Berlin, S-Bahn-Ring und noch so ein bisschen da raus, wohnen, und alle, die es sich nicht leisten können, die wohnen dann in Brandenburg oder so, ne? Und das kann man wollen, aber zu einer sozialen Durchmischung von Wohnvierteln wird das natürlich nicht führen.
Naja, diejenigen, die sich das noch leisten können, ich sag mal jetzt innerhalb von Berlin, innerhalb des S-Bahn-Rings dann sich noch eine Wohnung leisten können, die müssen sich natürlich auch fragen, was das für Konsequenzen hat, wenn dann die Polizisten, die sie möglicherweise beschützen sollen, oder die Krankenpfleger, die sie pflegen sollen im Falle, sich das Wohnen in der Nähe nicht mehr leisten können. Das ist natürlich auch ein Punkt, der bei diesen Geschichten häufig viel zu kurz kommt. Es geht ja nicht nur darum, dass die Leute wohnen müssen, sondern es geht auch darum, dass eine Gesellschaft Bedürfnisse erfüllen muss. Das heißt, wenn jetzt innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings nur Besserverdiener wohnen, dann haben die trotzdem doch den Anspruch, dass vielleicht doch mal ein Polizist irgendwie mal um die Ecke guckt oder mit einem Streifenwagen durch die Straße fährt.
Der muss halt pendeln, ne? Also so, in München haben wir das ja schon.
Ja, und wenn der Polizist dann aber erstmal aus Luckenwalde einpendeln muss, dann wird das auf Dauer ein Zustand sein, der nicht zu halten sein wird. Du musst die Leute auch vor Ort halten. Ich sehe keine Lösung, sage ich gleich dazu. Eigentlich nur den, dass der Zuzug in die Stadt etwas gedämpft wird und dass man dann im Zweifel auch Orte in der Peripherie oder eben außerhalb der Ballungsräume wieder attraktiver macht.
Ja gut, aber
da ist alles da. Ein Gedanke noch, da ist alles da. Da liegt Strom, da liegt Wasser, da liegt hoffentlich auch Internet. Und dieser Zuzug in die Stadt, ich weiß nicht, ob das nicht auch so ein bisschen eine self-fulfilling Strategy, kann man vielleicht nicht sagen, aber entwickelnde Development ist, also eine sich selbst verstärkende Entwicklung, die sich aber jetzt langsam totläuft, weil einfach das ökonomische Ende der Fahnenstange erreicht ist.
Aber die Frage ist doch, wenn fast alle davon sprechen, es sei die soziale Frage, gerade die SPD claimt das für sich und sagt, das ist die soziale Frage, Nahles sagt das permanent, auch Horst Seehofer sagt das, ist die Frage, sind die Maßnahmen, die beschlossen wurden, die geplant sind, reichen die aus? Also wenn wir jetzt die soziale Wohnraumförderung uns angucken, ja, also von 2018 bis 2021 sind es mindestens 5 Milliarden Euro, die man den Ländern zur Verfügung stellen will oder stellt. So Baukindergeld zum Vergleich, ja, ist das Doppelte. Da ist halt schon, sieht man nicht dort im Prinzip den Fokus dieser Wohn- und Baupolitik. Ja,
was nützt mir denn die tollen Programme, wenn ich zum Beispiel, das hast du gerade selber gesagt, Panayotis, was nützt mir diese tollen finanziellen Programme, wenn ich kein Bauland habe? Ich meine, lauf doch mal durch Berlin, lauf doch mal durch Köln, lauf doch mal durch München. Das ist ja nicht so, dass da irgendwelche riesigen Freiflächen wären, die man noch nehmen könnte. Wenn du hier in Berlin anfängst, auch nur mal zaghaft nochmal den Finger zu heben und sagen, na, müssen wir nicht vielleicht doch eine Ecke vom Tempelhofer Flughafen, dem ehemaligen, für Wohnbebauung freigeben, wo ich im Prinzip dafür wäre, wenn man mich fragen würde oder wenn ich es entscheiden dürfte. Ich verstehe das nicht. Es wird auch auf diese Art und Weise Wohnfläche künstlich knapp gehalten. Es gibt auch eine erhebliche Lobby und das, finde ich, sollte man irgendwann auch mal ansprechen. Es gibt offenkundig auch eine ganz einflussreiche Lobby derjenigen, die schon da sind in den Städten und offenkundig null Interesse haben, dass es noch mehr werden. Und deswegen auch möglicherweise alles dafür tun, dass das erstmal so mit dem knappen Angebot bleibt, solange sie nicht persönlich selber betroffen sind oder solange sie sich das noch leisten können.
Money gibt's, also das höre ich auch häufig, dass man sagt, naja, gibt es dann irgendwelche Bündnisse, Initiativen, die stellen sich dann quer, dass man dann eben nicht in die Breite baut oder in die Höhe. Money, du hast die Menschen ja begleitet. Siehst du das so, dass die Leute sich im Prinzip nur für sich selbst interessieren?
Na, die Leute, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die interessieren sich ja schon für sich selbst. Also die haben Panik zum Teil, ne? Also das sind jetzt nicht unbedingt alles so Besserverdiener, die da sich eine teure Wohnung leisten können. Das sind ganz, ganz normale Leute, die Sorge haben, aus ihrer Stadt, wo sie aufgewachsen sind, wo sie geboren wurden, raus zu müssen, ne, und sich dann einen neuen Job zu suchen oder was weiß ich. Also insofern drehen die sich schon um sich selbst auf der einen Seite, auf der anderen Seite verbünden die sich und versuchen, indem sie sich in Mieterinitiativen zusammenschließen, auch irgendwie alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, da aus ihren Wohnungen nicht raus zu müssen. Das ist so das eine. Tempelhofer Feld, um das auch nochmal anzusprechen, da glaube ich, die Debatte, die wird nochmal losgehen um eine Teilbebauung des Feldes. Also das hört man jetzt schon von ersten Landespolitikern, die das hier immer wieder aufstellen. Michael Müller, der regierende Bürgermeister, hat es vor ein paar Monaten auch nochmal angesprochen, dass man darüber werde nachdenken müssen. Dann ist natürlich auch die Frage, wir haben ja noch einen anderen Flughafen, der eigentlich schon längst geschlossen sein sollte. Da sind natürlich auch sehr viele Flächen vorgesehen für Wohnungen. Also so ein paar Flächen gibt's schon noch. Aber auch damit wird man das große Problem Wohnen in Berlin nicht lösen können. 40.000.
Es gibt einen alten ökonomischen Satz, den lernt man als Volkswirtschaftsstudent im ersten Semester. Der lautet, jedes Angebot schafft sich seine Nachfrage. Mhm. Das heißt, ich wiederhole nochmal meine These von vorhin. Natürlich kannst du noch irgendwo in den Städten die letzten freien Flächenreserven zusammenkratzen und möglicherweise gibt es in manchen Städten, die ein bisschen Glück haben, wie Berlin, wo es jetzt schon einen stillgelegten Flughafen gibt und möglicherweise irgendwann auch mal einen zweiten, sprich Tegel, wenn endlich mal der BER fertig sein sollte. Möglicherweise gibt es dann noch irgendwelche Reserveflächen, wo man noch was machen oder noch reißen könnte. Aber es muss eigentlich, finde ich, ganz dringend ein Umdenken hinkommen, dass man Leuten auch sagt, pass mal auf, es gibt auch außerhalb der Ballungsräume attraktive Wohnmöglichkeiten.
Aber wie willst du das, Theo? Wie willst du das den Leuten zwingen, schmackhaft machen? Also wenn ich in Berlin, wenn ich jetzt, sage ich mal, man arbeitet in Berlin so und dann pendelst du eine Stunde plus und das ist eben auch ein Ergebnis dieser Studie. Das ist immer, eigentlich wird am Rand gebaut und dort werden natürlich auch die Preise teurer. Wenn man zum Beispiel auch Frankfurt am Main nimmt, die meisten pendeln dort rein oder Hamburg. Also ich weiß nicht, wie man das jemandem verkaufen will. Dann hast du in Berlin das Problem Brandenburg, Kita-Platz. Du hast eine komplett andere Infrastruktur. Du hast zwei Bundesländer, die sich in manchen Themen, in vielen Themen sich nicht einig sind und da auch nicht kooperieren. Also und dann hast du die Anbindung, Mobilität. Da spielt so viel rein, dass ich nicht weiß, dass man sagt, naja, dann zieh doch einfach raus. So einfach ist das eben nicht, weil man hat auch eine soziale Bindung und man hat ja auch vielleicht einfach den Wunsch, dass man in einem urbanen Raum leben möchte. Und dann sagt man, gut, andererseits ja, du hast halt kein Recht darauf, irgendwie in der Stadt
zu leben. Recht. Ja, es ist einfach die Frage, wenn kein Platz mehr da ist, ist kein Platz mehr da.
Ja, man muss ja auch bedenken, also es kommen ja von diesen 40.000, die da jedes Jahr nach Berlin kommen, kommen ja auch sehr viele mit viel Geld, also mit guten IT-Jobs etc. Und die können sich die teuren Wohnungen natürlich auch leisten. Das muss man ja auch bedenken. Diejenigen, die zuziehen, haben ja meistens einen Job. Die machen das ja nicht, weil sie müssen und gezwungen werden, sondern weil sie es wollen, weil sie ein super Jobangebot haben und sich vielleicht dann auch für 2,5 warm die Wohnung eben leisten können. Und das bringt ja dann die angestammte Bevölkerung, also die Berliner, die schon länger da sind, so ein bisschen in Bedrängnis, dass die sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Das ist ja das Problem in Berlin. Das wird auch nicht so schnell aufhören. Also irgendwann wird der Peak in Berlin erreicht sein. Da gebe ich dir recht, Theo, aber in den nächsten 1-2 Jahren nicht. Also davon würde ich jetzt mal nicht ausgehen.
Abschließend vielleicht noch die Frage, die sich mir jetzt so stellt. Es gibt, also man kann nicht sagen, dass die Bundesregierung nichts tut. Die Frage ist, tut sie das Richtige? Also wir haben Baukindergeld, diese Sonder-AFA, die steckt wie gesagt fest. Man hatte die Mietpreisbremse jetzt nochmal angepasst für dieses Jahr. Dann soll das Bestellerprinzip auch für Haus- und Wohnungskäufe gelten. Es soll eine Mietspiegelreform kommen. Also da passiert was. Die Baulandkommission, die hatte ich auch angesprochen. Sozialer Wohnraum. Reicht das? Glaubt ihr, das reicht? Oder müsste man nicht einfach sagen, das ist Priority? Also wir reden über Klimawandel, wir reden über alles Mögliche, über Verteidigungsausgaben, aber wenn alle betonen, Wohnen ist ein super zentrales politisches Thema, vermisse ich doch da ein bisschen den richtigen Fokus darauf. Wie seht ihr das?
Ja, schweigen. Ja. Manfred, fang du an.
Also ich sehe das schon so, dass da zu wenig getan wird. Also auf Bundes- als auch auf Landesebene müssen wir auch bedenken, also diese ganzen Baugeschichten laufen ja meistens auf kommunaler und auf Landesebene. Und dann muss der Bund natürlich Geld geben, damit öffentliche Wohnungsunternehmen was bauen können, an den Orten, wo das geschehen kann. Und da reichen 1,5 Milliarden oder die Zahl hattest du ja gerade genannt, sicher nicht aus, um dieses Problem zu lösen. Und dann müsste man meiner Meinung nach schon über sowas wie einen Mietendeckel nachdenken, um den Mietenwahnsinn in den Großstädten, in den Ballungsräumen so ein bisschen dämpfen zu können. Denn das würde natürlich auch dazu führen, dass das Wohnungen insgesamt günstiger werden, auch diejenigen, die nicht von so einem Deckel betroffen sind. Also das könnte man relativ schnell machen, wenn man es denn wollte. Und das würde dann noch nicht mal Geld kosten. Also den Staat jedenfalls nicht.
Theo, noch schweigen oder?
Nee, aber ich glaube, dass das vieles davon ist kurieren am Symptom und wird nicht reichen. Und wenn es nicht reicht, dann muss man wirklich vielleicht auch mal radikal anders denken. Also ich vermisse eigentlich in dieser ganzen Wohnungsbaudiskussion wirklich diesen Ansatz, dass man auch mal fragt, müssen wir durch mehr Bauen wirklich diesen Trend rein in die Ballungsräume, rein in die Städte wirklich noch weiter verstärken? Oder gibt es nicht auch Möglichkeiten, durch gezielte Ansiedlungen zu einer etwas, wie das so schön heißt, disperseren Lebens- und Wirtschaftsstruktur zu kommen. Das ist auch in anderen, jetzt derzeit weniger gefragten Städten und Regionen Möglichkeiten gibt, sowohl eine Arbeit zu finden, eine Kita zu finden, eine Familie zu gründen und dort auch zu wohnen, ohne das Gefühl zu haben, dass man etwas im Leben verpasst und deswegen meint, man muss unbedingt in Berlin, München oder Köln leben oder Hamburg vielleicht. Dieses Gefühl, glaube ich, ist genauso wichtig, dass man das mal adressiert. Das ist vielleicht keine klassische Wohnungspolitik, aber es ist eine Politik, die wir uns irgendwann vielleicht mal doch durch den Kopf gehen lassen sollten. Das ist zumindest meine Meinung.
Stichwort gleichwertige Lebensverhältnisse, auch da gab es ja
zum
was.
Zum Beispiel, ja.
Wir sind am Ende. Das war der Politik-Podcast, Folge 94. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es dann wieder eine neue Folge. Wenn Sie oder ihr Kritik oder auch Lob habt, gerne her damit. Per E-Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Bei Twitter sind wir zu finden, @dlf_berlin. Und eine Sache noch, vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen bezüglich unserer 100. Jubiläums-Podcast-Folge. Wir pfeilen noch daran, wann und wie und wo und werden Sie dann rechtzeitig informieren. Wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Und tschüss.
Und tschüss.